Gartenradio. Mitten im Grünen.
Und da geht es heute um Tee bzw. um Teepflanzen. Denn die eigene Teepflanze im Garten und auf dem Balkon, die ist in. Immer mehr Gärtnereien bieten die Camellia sinensis für zu Hause an. Camellia sinensis, das ist die Teepflanze und wie der Name schon verrät, eine spezielle Kamelienart. Noch vor 30 Jahren gab es in ganz Europa nur ein einziges Teeanbaugebiet auf den Azoren. In den letzten Jahren sind knapp ein Dutzend Plantagen dazugekommen. Man baut Teepflanzen in Cornwall an und in der Bretagne, in den Niederlanden und in Schottland. Im Bergischen Land bei Köln wachsen sogar schon seit 20 Jahren Teepflanzen. Die wohl engagiertesten Teeanbauer aber findet man in der Schweiz am Lago Maggiore auf dem Monte Verità. Dort hat sich ein regelrechtes Tee-Mekka entwickelt. Es wird nicht nur Tee angebaut, es wird auch Tee getrunken, vielmehr zelebriert. Und einmal im Jahr findet ein Tee-Festival statt, auf dem die Teeanbauer aus der Region von ihren Erfahrungen berichten und Teebauern aus Japan zeigen, wie man aus Blättern der Camellia sinensis einen Tee macht, den man auch genießen kann. Alles das wollte Heike sich ansehen und ist hingefahren ins schweizerische Tessin auf dem Monte Verità.
Meine Arme werden von Stufe zu Stufe länger. Die Sonne brennt gnadenlos und in meinem Koffer ist mal wieder zu viel drin. Die Abkürzung von der Bushaltestelle in Ascona rauf auf den Monte Verità besteht aus gefühlten 500 Stufen. Aber je länger die Arme, desto spektakulärer die Aussicht auf den Lago Maggiore, der majestätisch blau im Tal glitzert, und desto überwältigender die Vegetation auf dem Berg. Palmen, Feigen, Bougainvilleen, Oleander. Kein Wunder, dass sie schon vor über 100 Jahren naturbewegte Aussteiger hier niedergelassen haben, um selber Gemüse anzubauen, neue Lebensweisen auszuprobieren und um zu tanzen. Und das alles am liebsten nackt. Kohlrabi-Apostel wurden sie damals genannt. Heute ist der Monte Verità ein 75.000 Quadratmeter großes Naturschutzgebiet. Das einzige bewohnte Haus ist ein Hotel. Nachdem ich dort endlich meinen Koffer abgegeben habe, mache ich mich auf den Weg zur Casa del Tee, zum Teehaus. Schon bald sind Stimmen zu hören. Noch etwas höher am Hang, versteckt unter Bäumen, tut sich was in einem offenen Pavillon mit pagodenförmigen Dach. Aha, die japanischen Teebauern. Herr Toshihiro Hirayanagi und Frau Kiyoko Nishiyama, wie sie später herausstellen sollen. Sie stecken in weißen Baumwollanzügen, tragen weiße Kappen auf dem schwarzen Haar und machen sich an einer Art verkleidetem Tisch in der Mitte des Pavillons zu schaffen. Beobachtet von einem ziemlich besorgt blickenden Herrn.
Wir haben dann eine Zwischenfall, wir können jetzt mit diesem Gasbrenner können wir nicht noch mehr reduzieren.
Sagt Tobias Denzler, der sich als Leiter der Casa del Tee vorstellt. Ich sehe gar keinen Gasbrenner. Der ist hinter der Verkleidung unter dem Tisch. Und der Tisch ist auch was Besonderes.
Der heißt Heuro, der Tisch, und das ist ein Wärmetisch. Der wird von unten beheizt und da wird der Tee drauf gerollt auf diesem Papier. Und wenn Sie den Tee von Hand machen, sind das eigentlich zwei Sachen in einem. Den Tee rollen und gleichzeitig den Tee mit der Wärme trocknen. Und das Ziel ist dann, dass quasi jedes einzelne Teeblatt aufgerollt ist zu einer feinen Nadel, möglichst gerade und möglichst dünn und nicht bricht. Und wenn Sie dann in 5 Stunden noch hier sind, sehen Sie, dass Sie ständig die Handgriffe wechseln, je nach Trocknungsstand. Und am Schluss sind dann nur noch fein aufgerollte Teenadeln. Wenn der Tisch natürlich heiß ist, müssen Sie auch schneller arbeiten, weil der darf dann eben nicht anbrennen.
Trotz heißem Gasbrenner, Herr Hirayanagi und Frau Nishiyama wirken recht entspannt. Mal breiten sie die schon fast schwarz gewordenen Teeblätter auf dem Tisch aus, dann schieben sie sie wieder zusammen, mal pressen sie, mal rollen sie, mal rechte Hand oben, mal linke Hand und ab und zu ruht sich einer von beiden aus. Wir gucken uns freundlich an. Unterhalten geht noch nicht. Die beiden sprechen kein Englisch und ich kein Japanisch. Die Übersetzerin ist noch nicht da. Aber ein Wort habe ich vorher geübt.
Hajimemashite.
Hajimemashite. Hajimemashite. Freut mich, Sie kennenzulernen. Alles andere später. Dann gucken wir doch erstmal, was die beiden da rollen. Teeblätter nämlich, frisch geerntet von der Plantage auf dem Monte Verità. Ich hatte es gar nicht gemerkt, aber wir stehen direkt daneben.
Das ist jetzt die Plantage vom Monte Verità.
Genau.
Und die ist jetzt ungefähr so groß. Wie viele Quadratmeter sind das? 500, 600?
Ja, vielleicht 500. Und es hat etwa zwischen 1200 bis 1400 Teepflanzen drin.
Und die stehen in Reihen, in Bogen. Die sind relativ niedrig, etwa 70 cm hoch. Also die sehen aus wie Hecken. Ist das, weil die noch klein sind oder schneidet man die immer so runter?
Die schneidet man runter. Auch wie sie angeordnet sind, das ist immer wieder anders. In Japan pflanzt man die Hecken anders an als vielleicht in China oder in Indien. Und das ist ein bisschen so japanisch imitiert, wie man in Japan vielleicht einen Teegarten anlegen möchte. Und die sind jetzt 13-jährig und die werden aber jedes Jahr zurückgeschnitten, dass sie ein bisschen buschiger werden, aber auch, dass sie von der Höhe, dass sie möglichst viele Blätter geben, weil wir sind ja interessiert an den jungen Blättern für Tee. Um Tee zu machen, nimmt man nur die jungen Blätter, wenn sie neu nachwachsen. Und dann kann man aus den gleichen Blättern, gibt es 6 verschiedene Möglichkeiten, Tees zu machen. Grüntee ist eine Variante, Schwarztee ist eine andere Verarbeitung. Und dann gibt es eben noch 4 weitere Verarbeitungsarten wie weißer Tee, gelber Tee, Oolong-Tee oder Pu'er-Tee.
Aber das ist immer dieselbe Pflanze?
Ist immer dieselbe Pflanze.
Die da stehen?
Die da stehen, aber ich zeige Ihnen das schnell. Wenn ich das pflücke, pflücke ich eigentlich die Knospe und die obersten 2 Blätter. Das wird gepflückt, um Tee zu machen. Und das ist das Ausgangsprodukt oder Grundprodukt für verschiedene Teearten, wie eben Schwarztee, Grüntee und was es sonst noch gibt.
Das sind ja eigentlich Kamelien. Was ist denn bei denen anders als bei den normalen Kamelien, die wir sonst so in den Gärten stehen haben?
Das ist eine, die heißt Camellia sinensis, also die chinesische Kamelie. Und die blüht auch, aber die blüht eben im Winter. Diese Camellia sinensis oder die Camellia sinensis assamica, die ist dort unten. Das sind eigentlich die einzigen 2 Tee-Kamelien-Varietäten, die für Tee gebraucht werden können.
Wo ist die Assamica? Hm.
Tobias Denzler zeigt auf einen Busch, etwas weiter unten am Hang.
Sehen Sie, das ist Camellia sinensis sinensis und das ist Camellia assamica. Jetzt beschreiben Sie mir mal, was Sie sehen, was die Unterschiede sind.
Also sind beide grün, haben beide spitz zulaufende Blätter, so schiffchenförmig. Oh, Sie haben jetzt mal eins ab. Muss ich da was sehen, außer dass das eine viel größer ist als das andere?
Das ist das eine. Das Blatt der Camellia sinensis assamica ist jetzt 3 bis 4-mal so groß wie das Blatt der Camellia sinensis. Es ist ein bisschen runder, es ist nicht so zugespitzt wie bei der sinensis. Und der Geschmack ist dann eben auch anders. Wenn jemand den Assam oder typischen indischen Tee kennt, das gibt eben dieses bittere, adstringierende vom indischen Schwarztee. Das ist eben die Assamica.
Aber jetzt muss Tobias Denzler erst noch einmal nach dem Gasbrenner gucken.
Wir sind eigentlich jetzt am Einrichten, dass das morgen alles parat ist und dass sie das dann morgen den Leuten demonstrieren können.
Denn erst morgen geht das Teefest offiziell los. Dann haben Besucher Gelegenheit, Herrn Hirayanagi und Frau Nishiyama beim Teerollen über die Schulter zu gucken und Fragen zu stellen. Und so gehe ich an der Teeplantage an diesen hüfthohen grünen Hecken, die sich in parallelen Bögen an den Hang schmiegen, vorbei und zur eigentlichen Casa del Tee, einem kleinen Teehaus mit einem Raum für Teezeremonien und einem Verkaufsraum.
Sehr, sehr. Das geht fast ein bisschen exotisch.
Ja, ja, also da ist...
Er ist sehr fruchtig, finde ich.
Eine Frau mit roten Locken und großer, runder Brille streckt den beiden Besuchern eine Tüte mit Tee entgegen.
Was für einen Tee haben Sie sich jetzt angeguckt?
Uns interessiert immer diese Art von Gyokuros. Eigentlich ein Edeltropfen.
Gyokuro heißt übersetzt auch edler Tautropfen. Ja, diese hochwertigen Tees sind die ganz kleinen Blättchen im Frühling. Das ist einer der ersten Tee, der im Frühling gemacht wird.
Yvonne de la Mora ist in ihrem Element. Seit Jahren verkauft sie nicht nur Tee, sondern erzählt auch gerne die Geschichten rund um den grünen, schwarzen, gelben oder weißen Tee, der in den Regalen der Casa del Tee steht.
Dieser hier, den finde ich ganz toll. Der hat auch einen sehr schönen Namen. Der heißt Golden Monkey. Das ist in Tangyang, wo der gepflückt wird. Dort gibt es so goldene Affen mit ganz blauen Gesichtern. Und Gold, die sind so mehr rötlich. Und der Tee sieht wirklich aus wie diese Affen. Der ist dann ganz intensiv rot. Er ist sehr süß, Und wenn man zum Beispiel am richtigen Ort sitzt und diesen Tee in einer weißen Tasse hat und die Sonne scheint drauf, dann hat man einen blauen Rand wie die Gesichter von den Affen. Der ist wirklich ein ganz toller Schwarztee. Diese hier in den Schachteln, das sind dann Raritäten, das sind sehr hochwertige Tees, die haben dann auch einen anderen Preis als jetzt ein Alltagstee. Und da gibt es zum Beispiel Wild Mountain, Verwilderung oder eine Varieté von der Camellia sinensis. Der wächst wirklich sehr felsig, sehr trocken und der schmeckt wie Baumharz. Also er riecht wie Baumharz und er schmeckt ohne, dass er aromatisiert ist. Die den Tee pflücken, die müssen sich wirklich abseilen. Also es ist nicht so einfach, an diesen Tee zu kommen. Und darum ist es eine Rarität. Und das sind Tees, die man nicht einfach so mal nebenbei trinkt. Die muss man wirklich genießen und auch Lust haben. Das sind keine Alltagstees. Oder eben den Yunnan Beauty. Dort warten sie, bis die vor der Pflückung die Plantage von Zikaden überfallen wird. Und die stechen dann die Blätter und eigentlich oxidiert das Blatt direkt schon an der Pflanze. Und der ist ein sehr schöner Tee, weil der hat so was ganz Spezielles, Blumiges, das man sonst bei Tees nicht findet.
Und bei Yvonne de la Mora findet man ein tiefes Teeverständnis. Das hat sie noch bei Peter Obleger gelernt. Der Züricher Drogist hatte 2005 die Plantage auf dem Monte Verita angelegt und das Teehaus gebaut. Als glühender Anhänger von grünem Tee liebte er alles, was man daraus machen konnte. Tee, Kräuterlikör und sogar Salbe. Als er sich vor 3 Jahren zurückzog und die Teefamilie Lange aus Bern die Casa del Tee übernahm, öffneten sie das Sortiment auch für all die anderen Tees. Aber die Liebe zum Tee und zur Teepflanze ist geblieben. Es ist spät geworden. Ich lasse das erstmal alles sacken und gucke mir an, was aus der Zeit der naturbewegten Aussteiger auf dem Berg so übrig geblieben ist. Es gibt noch einige der Hütten. In einer ist ein Museum untergebracht. Ich studiere alte Zeitungsausschnitte, die zeigen, wie groß die Anziehungskraft auf zivilisationskranke Revolutionäre, Schriftsteller, Politiker und Aussteiger einst war. Hermann Hesse und Konrad Adenauer erholten sich hier. Käthe Kruse soll sogar ihre ersten Puppen auf dem Monte Verita entworfen haben. Am nächsten Morgen ist alles anders. Es ist mehr los. Besucher strömen zum Teefestival. Für viele die erste Station ist der Pavillon mit Herrn Hirayanagi und Frau Nishiyama. Der Gasbrenner im Heuro ist ausgetauscht und die beiden rollen mit ihren fließenden Handbewegungen wieder die Teeblätter.
Ein bisschen Ruhe lassen, dann nachher abkühlen
lassen. In einem blumengemusterten Yukata, einer leichteren Variante des Kimonos, steht Sugako Steinemann, die Übersetzerin, und vermittelt zwischen den Teebauern und den Besuchern.
So spitzig wie Nadeln wird das erst, wenn die dann liegen und trocknen.
Wie lange rollt man den Tee, welchen Tee macht man aus welchen Blättern und ob Japaner selbst gerollten Tee in den Geschäften kaufen können, wird Frau Steinemann gefragt. Auf die letzte Frage schüttelt sie den Kopf.
In Japan kann man nie kaufen und ich habe auch nie getrunken solche Tee. Wirklich nicht. Also 10 Gramm, 400 Franken oder so. Wer kauft das? Vielleicht der Kaiser oder so, dann schon. Aber wir normale Leute, 10 Gramm, 400 Gramm, jeden Tag kann man nicht trinken.
Als es ein wenig ruhiger wird, kann ich Herrn Hirayanagi auch was fragen.
Wie lange machen Sie denn in Japan schon Tee?
Und vorher war er Profi-Baseballspieler, erzählt er. Aber als sein Sohn geboren wurde, ist er in die Teeplantage seiner Eltern eingestiegen. Seitdem macht er grünen Tee. Er stammt aus dem Kanton Shizuoka, eines der berühmtesten Teeanbaugebiete in Japan. 10 Jahre hat er gebraucht, um den Tee einigermaßen rollen zu können, so dass jedes einzelne Blatt am Ende wie eine spitze Nadel aussieht. Heute ist er der Präsident der Temomis in Shizuoka. Temomi nennt man diejenigen, die den Tee noch per Hand herstellen können. Nur noch etwa 400 Spezialisten in ganz Japan beherrschen diese Kunst noch. Seine Plantage ist 4-mal so groß wie meine, lacht noch Frau Nishiyama. Es ist wieder voller geworden und ich ziehe weiter ins ehemalige Schwimmbad. In dem trockengelegten Becken auf einer großen Wiese sind verschiedene Stände aufgebaut. Man kann Matcha Risotto und Kakigori Eis probieren, also Grüntee Risotto und Grüntee Eis. Beides erstaunlich köstlich. und man kann Tee probieren. Auf einem langen Tisch sind 12 Teesorten aufgereiht. Davor stehen kleine weiße Porzellanschalen. Katrin Lange, die Hausherrin der Casa del Tee, lädt zur Degustation ein.
Dann haben wir hier einen Schwarztee, der ist 100% oxidiert. Dann die beiden fermentierten Tees.
Erst riechen, dann schmecken, rät Frau Lange. Das wird auch brav gemacht. Erstaunlich, wie unterschiedlich die Tees schmecken.
Ich finde den weißen Tee, der ist so ganz sanft, aber irgendwie aromatisch. Die anderen sind mir so ein bisschen zu intensiv im Geschmack. Und dann wieder die finde ich ganz gut. Oolong.
Und dann erklärt Katrin Lange etwas Grundsätzliches, nämlich den Unterschied zwischen Tee aus den Blättern der Camellia sinensis und Tee aus den Blättern von Minze, Salbei und Co.
Der Hauptunterschied zu einem Kräutertee ist, wenn Sie ein Minzeblatt ablesen und heiß übergießen, haben Sie bereits Ihren Tee oder eben Ihren Aufguss. Wenn Sie ein Blatt von hier ablesen und heiß übergießen, haben Sie gar nichts. Also das muss veredelt werden. Bis Sie einen Schwarztee haben, braucht es vielleicht 100 Schritte. Das ist wie der Winzer, der kann zwar die Trauben lesen lassen, aber dann hat man noch längst keinen Wein. Oder? Und das ist der große Unterschied zum Kräutertee. Und deshalb gibt es auch kulturell so große Unterschiede, es gibt preislich so große Unterschiede. Sie können hier einen Tee kaufen für 4 Franken 100 Gramm oder für 2000 Franken 100 Gramm. Und das ist drum, weil der Veredelungsprozess sorgfältig, weniger sorgfältig, von Hand, maschinell und so weiter gemacht werden kann.
Und spielt ja bestimmt auch eine Rolle, wo die Kamelien wachsen.
Das ist wie beim Wein, das Terroir, wie wir hier in der Schweiz sagen. Also der Boden, die Bodenbeschaffenheit, das Klima, die Lage hoch oder niedrig, das spielt eine große Rolle. Und wenn Sie schon denken, dass innerhalb der Schweiz zum Beispiel die verschiedenen Weine verschiedene Geschmacksrichtungen haben, weil sie aus einer anderen Gegend kommen, und Sie sich vorstellen, wie groß China ist, da gibt es unglaublich viele verschiedene Geschmacksrichtungen rein durch das Terroir. Zusätzlich dann noch die Handwerkskunst der Teefamilie. Wir haben von einer Familie Tee, die machen seit 37 Generationen Tee. Das muss man sich mal vorstellen, was da alles mitgeht an Wissen. Und das heißt, die Handschrift der Teefamilie ist dann auch noch zusätzlich ein Punkt beim Tee. Und beim Tee, im Gegensatz zum Wein, sagen wir es mal, um diesen Vergleich immer wieder herbeizuziehen, der Tee wird auch noch geformt. Und die Formung hat auch viel Einfluss auf den Geschmack. Also ob der Tee gekugelt wird oder ob er flach gedrückt wird oder ob er gerollt wird. So. Ja.
Und auch beim Tee trinken spielt die Form in Japan eine wichtige Rolle.
Eine Teeeinladung ist eigentlich eine Form der Kommunikation, aber nicht notwendigerweise mit Worten. Das ist eine Übung in Achtsamkeit. Es geht darum, dass man eben ganz in die Gegenwart kommt, indem man sich konzentriert auf das, was man tut. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Teezubereitung. Es ist recht komplex. Das heißt, man hat dann keine Möglichkeit, jetzt, während man Tee macht, an irgendetwas anderes zu denken. Und so. Die Gäste folgen dem auch konzentriert, sodass man immer mehr in die Gegenwart kommt, was natürlich so dem Zen-Ideal entspricht, dass man eben nicht der Vergangenheit nachhängt und in die Zukunft träumt, sondern sich gelegentlich mal daran erinnert, dass das Leben eigentlich nur jetzt in diesem Augenblick stattfindet und sonst nicht.
Erzählt Ulrich Haas. Der Teelehrer ist aus Freiburg angereist, um in der Casa del Tee die Teezeremonie vorzustellen.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind in den Teeraum. Und auch in Japan ist es so, dass die Teeräume relativ dunkel sind, fast dämmerig. Das heißt, man zieht sich eben bewusst aus dem Alltagsgetriebe draußen für eine begrenzte Zeit zurück in den Teeraum, eigentlich in einen Raum der Stille, um eben ein bisschen Pause vom Alltag zu haben, aber auch immer mit der Idee, wieder zurückzukehren in den Alltag. Und man nimmt ein bisschen von der Ruhe im Teeraum eben dann mit in den Alltag.
Etwa ein Dutzend Besucher sitzen auf Bambusmatten und hören Ulrich Haas zu. Bevor es still wird und nur noch das Tee einschenken, umrühren, weitergeben zelebriert wird, gibt er eine Blitzeinführung, was für die Teezeremonie eine Rolle spielt. Die Einladung selber, die Bambusmatten, auf denen man sitzt, das Geschirr, die Bewegungen, alles hat eine ganz besondere Bedeutung. Und auch mit einem Gerücht räumt er auf.
Diese wertvollen Inhaltsstoffe, die der grüne Tee hat und die für die Gesundheit so wertvoll sind und die auch schon in der chinesischen Medizin vor vielen hundert Jahren ausschließlich als Medizin getrunken wurden, an Matcha. Nur wenn man das Teeblatt mittrinkt, also das gemahlene Blatt, dann hat man auch all die gesundheitlichen Vorteile. Wenn Sie Grüntee aufbrühen, gehen leider ein Großteil der Inhaltsstoffe verloren, vor allen Dingen die Mineralien und Spurenelemente, die sehr wertvoll sind. Dann hat man natürlich jetzt abgesehen vom Koffein, von den Mineralien und Spurenelementen fast nichts mehr.
Und auch bei Ulrich Haas wird mal wieder klar, hinter allem, was mit Tee zu tun hat, scheint ein eigener Kosmos zu stecken.
Ich lerne immer noch, also das hört nie auf. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren. An der Teeschule selbst. Es ist ähnlich wie bei uns eine höhere Fachschule, mit dem Unterschied, dass man um 5 Uhr morgens beginnt und erst um 10:30 fertig ist abends und auch am Wochenende. Es ist fast Internatsbetrieb oder Klosterbetrieb. Da geht die Grundausbildung 3 Jahre in Vollzeit. Und bis man dann eine Assistenzlehrbefähigung hat, geht es ungefähr 5 Jahre in Vollzeit.
In Japan?
In Japan.
Und wo haben Sie die Ausbildung gemacht?
In Kyoto. Zum Training und zum Auffrischen fahre ich so alle 3 Jahre nach Japan, so nächstes Frühjahr wieder.
Merken Sie da auch was von, dass sich die Leute anders interessieren für Tee, oder war das immer schon so?
Das kommt immer in Wellen, interessanterweise. Also zurzeit ist gerade wieder so ein Boom. Als die Smoothie-Welle anfing, da habe ich dann hauptsächlich Telefonanrufe bekommen von Bodybuildern, die sich bei mir beschwert haben, dass der Matcha, den sie in ihre Eiweißdrinks mischen, so teuer wäre. Weil die haben natürlich nicht gewusst, dass es Koch-Matcha gibt. Also man muss natürlich nicht den Luxus-Matcha da in seinen Eiweißdrink mischen. Dann gab es die Pu-R-Welle. Das war natürlich eine clevere Marketingstrategie, wobei sich da die Chinesen ein bisschen übernommen haben. Weil die haben dann diese Idee gesträubt, dass wenn man Pu-R-Tee trinkt, dass man abnimmt. Und die Frage kam natürlich immer bei meinen Vorträgen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, natürlich nehmen Sie ab mit Pu-R. Wenn Sie nur Pu-R-Tee trinken, nehmen Sie sofort ab. Weil das ist natürlich ein Blödsinn. Hat natürlich dazu geführt, dass der Pu-R-Tee, den man heute in den Teeläden kauft, meistens Fälschungen sind oder gar keine echten Pu-R sind. Weil das, da gibt es nur ganz wenig, also Yunnan oder so. Weil das sind alte Plantagen, die 30 Jahre niemand betreten hat. Das sind Riesenbäume geworden. Und da muss man hochklettern, um den Tee zu ernten. Also kann es da gar nicht so viel geben. Und der ist natürlich, der echte Pu-R ist richtig teuer. Also da kostet so ein Ring, wenn er gepresste Tees, die fangen so bei 250 Euro an. Also für das bisschen. Und die meisten würden das gar nicht trinken, weil das eigentlich eher Medizin ist als ein Tee. Der echte Pu-R. Also da ist natürlich auch viel Marketing und viel ulkige Sachen natürlich, die da kommen. Und wie gesagt, das kommt eben immer in so Wellen. Eben wie alles andere auch. Und jetzt ist halt Grüntee wieder mehr in Mode gerade.
Nach dem Ausflug in die hohe Kunst der Teezeremonie brennen mir noch ein paar ganz praktische Fragen unter den Nägeln. Denn auch eigene Teepflanzen und Tee selber machen kommen gerade in Mode. Was ich bis jetzt gelernt habe, es stimmt nicht, was mir neulich ein Teepflanzenhändler erzählt hat. Die Blätter der Camellia sinensis abknipsen, hat er gesagt, mit heißem Wasser überbrühen, fertig. Aber wenn das nicht stimmt, wie kann man dann trotzdem Tee aus eigener Ernte herstellen, ohne wie Frau Nishiyama und Herr Hirayanagi 5 bis 7 Stunden lang Blätter zu rollen? Für genau solche Fragen ist Hobby-Tee-Anbauer Ulrich Joss auf den Monte Verita gekommen. Auf einem Tisch hat er Blätter der Teepflanze in unterschiedlichen Verarbeitungsschritten aufgebaut.
Wenn ich mir jetzt so eine Pflanze kaufe, was kann ich daraus machen?
Ja, Sie können alle 6 Arten eigentlich machen. Ich mache am liebsten den schwarzen Tee, weil mir das am meisten schmeckt. Wenn Sie einen Strauch haben, der gut wächst, im richtigen Moment Blätter pflücken, dann können Sie Grüntee, Schwarztee machen.
Was ist aufwendiger?
Ich glaube, Grüntee ist auf seine Art aufwendig und der schwarze Tee auf eine andere Art. Ich habe keine Erfahrung mit dem Grüntee. Der Schwarztee, das braucht eine Woche, bis der Tee so wird von der frischen Pflanze. Also die Blätter, die werden gewelkt für während etwa 12 Stunden.
Was heißt gewelkt?
Sie werden einfach liegen gelassen, in Ruhe liegen lassen, dass sie erschlafen. Nachher werden sie gerollt zwischen den Händen, kleine Büschel zwischen die Hände, und gut verarbeiten, dass die Pflanzenstruktur eigentlich kaputt geht und die Zellsäfte sich vermischen können. Mit diesen Enzymen passiert dann in warmer, feuchter Umgebung während einer Stunde, vielleicht 35, 40 Grad, dann passiert die Bräunung und dann entstehen eigentlich die Gerüche, die man jetzt hier schon sehr gut riecht.
Und schmeckt Ihr Tee dann jedes Mal anders?
Ein bisschen schon, aber mehr oder weniger geht es jetzt in eine Richtung, die ziemlich ähnlich ist.
Was war für Sie bei diesem ganzen sich selber beibringen das Schwierigste?
Ich fand es nicht schwierig.
Nein. Das Schönste?
Das Schönste, das erste Mal zu riechen nach dem Rollen, nach dem Oxidieren, wie die Gerüche sich entwickeln. Das war das erste Mal wirklich ein Erlebnis.
Für Liebhaber.
Für Liebhaber.
Noch ein Teeliebhaber präsentiert am Stand nebenan seine Pflanzen. Paolo Zacchera, nur 20 Kilometer weiter südlich im italienischen Verbania, betreibt er eine Baumschule, die Compagna del Lago Maggiore. Er hat sich auf Rhododendren, auf Azaleen und auf Camellia sinensis spezialisiert und 2005 für Peter Obliger die 1400 Teepflanzen für den Monte Verità kultiviert. Irgendwie kommt es mir in den Sinn, dass sich hier eine neue Gemeinschaft rund um den Monte Verità gebildet hat. Keine Aussteiger wie die Kohlrabi-Aposteln von einst, sondern es haben sich im besten Sinne Tee-Jünger zusammengefunden, die gemeinsam etwas tun für die Wertschätzung von Tee und von der Teepflanze. Denn die sollte ruhig öfter gepflanzt werden, meint Zacchera. Das ist gar kein Problem, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Kamelien und die Teepflanzen lieben einen sauren Boden. Und sie sind Pflanzen, die gut wachsen, wo es viel regnet. Die Blumen sind sehr schön. Sie kommen im November und Dezember. Sie dauern lange, viele Bienen kommen dabei. Und wenn die Pflanzen nicht geschnitten sind, sie wachsen genau wie die Kamelien, wo die Kamelien wachsen können. In Köln, Frankfurt, schon zwischen andere Bäume. Ich hatte viel Angst, wenn ich aber angefangen habe, als ich wusste nicht, wie winterhart die Pflanzen sein könnten. Die Pflanzen sind winterhart wie die Kamelien, aber das Problem ist mit der Sonne im Winter, denn die Laub ist nicht so stark, so holzig wie die Kamelienlaub und können sehr schnell gebrannt sein bei der Sonne im Winter. So sie müssen im Winter etwas im Schatten stehen.
Ach, und ich hatte jetzt noch keine Teepflanze blühen gesehen und habe aber immer nur gehört, die ist jetzt nicht so schön und spektakulär wie die normale Kamelie.
Sie sind nicht spektakulär, aber die Pflanzen machen hunderte kleine weiße Blumen, die duften etwas und die Bienen kommen vorbei. Und das ist eine wunderschöne Pflanze im Winter, wenn keine anderen Pflanzen blühen.
Wie erkenne ich denn, ob es meiner Teepflanze gut geht?
Teepflanzen lieben zu geschnitten sein. So, man muss keine Angst haben, nach der Blütezeit, Anfang der Frühling, tief schneiden. Das ist eine Pflanze, die viel schneller als die anderen Kamelien neue Triebe aus dem Boden macht und Kompaktpflanzen sein kann.
Also die sind auch geeignet, da könnte man auch kleine Hecken mitmachen.
Schon diese Erbste in Mailand, wir werden Teepflanzen bieten für kleine Hecken.
Also sind die doch robuster, als man meint. Jetzt sehe ich hier so zwei, drei kleine Blättchen, die sind ein bisschen gelb oder haben auch braune Stellen.
Das ist eine Frage, die kommt sehr oft. Die sind immer grüne, aber die Blätter dauern maximum 24 Monate. Auf Internet, es gibt eine Gruppe, die macht diese Rubrika, wo die Leute können fragen, Fotos schicken. Und ich muss antworten für die Kamelien der Azaleen. Und jede zwei Frage, eine ist, meine Pflanze hat etwas gelbe Blättern. Und ich muss antworten, das ist ganz normal. Zwei Jahre fallen die Blättern weg und die Pflanze muss selbst renovieren.
Paolo Zacchera ist so überzeugt von der Robustheit der Teepflanze, dass er gerade die wohl größte Teeplantage Europas aufbaut. 30.000 Teepflanzen will er schon bald maschinell beernten und verarbeiten. Für Toshihiro Hirayanagi geht nichts über Handarbeit. Er hat sich einen geflochtenen Bastkorb umgehängt und geht mit prüfendem Blick noch einmal durch die geschwungenen Teehecken der Monte Verità-Plantage und zupft hier und da ein Blättchen ab. Die Übersetzerin Frau Steinemann ist dabei und da kann ich schnell noch eine Frage stellen. Was ist schöner, Tee machen oder Tee trinken?
Ah, Ocha wo nomu hou ga, Ocha wo nomu hou to. こうやって作る方とどちらが好きですかってお茶をこうやって手もみするのとお茶を飲むのとどちらが、
まあ、作る方が好きかもしれないけど。
Lieber machen.
Lieber rollen also, aber für heute ist fertig. Zusammen mit Kyoko Nishiyama hat aus einem Kilo frisch geernteter Teeblätter in 6 Stunden 250 Gramm Tee gerollt. Die Tagesproduktion wird gerade von Corinne Denzler in der Küche des Teehauses für den Verkauf fertig gemacht. Für 20 Franken kann man sich ein kleines Tütchen absoluten Teeluxus kaufen.
Und jetzt wäge ich die ab. Es sind 20 Gramm oder sollten 20 Gramm sein.
Und wie viele Tüten kommen dieses Jahr ungefähr zusammen?
Hoffentlich 50.
Und behalten sie auch ein bisschen für sich selber?
Also für das Teehaus, ja. Damit wir dann den Gästen ein bisschen zubereiten können. Aber bei ihr ist schnell ausverkauft einfach.
Gibt es dann auch so eine Art Archiv, dass sie dann den Tee aufheben aus den verschiedenen Jahren?
Nein, das machen wir nicht, weil er bleibt nicht gut. Man sagt, der Tee liebt den Tee. Er ist gern in Teegesellschaft. Also je mehr Tee in einem Gefäß ist, desto mehr behält er auch den Geschmack. Und desto weniger drin ist, desto schneller sollte man ihn trinken.
Wenn Sie es jetzt auch einmal mit einer Teepflanze versuchen möchten, vielleicht sogar den eigenen Tee rollen wollen, dann schauen Sie auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Da haben wir die einzelnen Schritte zusammengefasst. Sie finden auch den Kontakt zur Casa del Tee auf dem Monte Verità. Das Teefestival findet zwar nur einmal im Jahr statt, aber die Plantage, das Teehaus und der Berg selbst mit seiner ungewöhnlichen Geschichte sind immer einen Besuch wert. Auch Teezeremonien finden das ganze Jahr über statt. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quielitz und Heike Sikoni. Genießen Sie Ihren Tee.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Zwergdommel. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
Warum sind Kletterpflanzen so gut fürs Klima?
Die sind so gut, weil die natürlich auch eine Menge Laub machen. Ähnlich wie Bäume haben Kletterpflanzen natürlich eine ganz große Lauboberfläche und können so CO2 und natürlich Feinstaub auch binden, was ja im Moment Thema in aller Munde ist. Und es gab ja schon in den 70er und 80er Jahren in den Städten große Programme, um Kletterpflanzen und Begrünungen zu fördern. Eben aus dem Grund, weil man festgestellt hat, dass die besonders ökologisch wertvoll sind.
Aber sind die alle gleich ökologisch?
Also in erster Linie kommt es natürlich auf die Blattmasse an, wenn es jetzt um CO2 und Feinstaub geht. Aber es gibt also auch Kletterpflanzen, die besonders für Tiere interessant sind und da ökologische Nischen bilden.